diese Botschaft, Obama ist ein Repräsentant des ganzen Volkes, ein Repräsentant der Einheit der Nation, der Einheit von oben und unten. Diese Botschaft ist ebenso abstrakt wie passend zusammengefasst worden in zwei Bestimmungen oder zwei Agitationsmitteln dieser Kampagne. Das eine war diese wunderschöne Parole, die ja auch hier immer mit Begeisterung zitiert worden ist, Yes, we can. Und das zweite war in der Tat seine Hautfarbe. Das Perverse an der Parole, Yes, we can, ist ja, dass sie die Leute als welche unterstellt, die gerade nichts zu melden haben, wo es um ihre ureigensten Interessen geht. Alle Macht und Mittel der Umgestaltung liegen in den Händen der Staatsgewalt. Aber wenn die sagt, auf geht's Leute, dann hat der Volksgenosse seine Chance. Dann kann er bei der großen Sache mitmachen, indem er wählt. Das ist zwar einerseits, wenn man es mal bezogen auf den Wahlakt selber nimmt, ziemlich absurd, weil da macht ja der Bürger wirklich nicht mehr, als dass er ein inhaltsleeres Kreuz macht, dem gar nicht zu entnehmen ist, was er nun tatsächlich sich selber überhaupt von der Wahl verspricht. Das kann man dem Kreuz ja auch nicht ansehen, soll man ja auch nicht. Aber andererseits ist es auch gar nicht absurd, sondern dieses Yes, we can mobilisiert das Volk für die Nation, spricht eine positive Stellung des Menschen, des Volkes, des Bürgers zur Gewalt an, spricht eine positive Stellung des Menschen zur Herrschaft über sich an und sagt, ja, ich will Bürger dieses Landes sein und ich will diese Führung über mich, die mir sagt, wo es hier in diesem Lande lang geht. Und die Hautfarbe, es ist tatsächlich so, dass sich das Anderssein von Obama zu Bush wirklich und wahrhaftig im Wahlkampf in der Tatsache zusammengefasst hat, dass er nicht weiß, sondern braun ist. Statt des weißen Establishments, das immer nur an sich und seine Special Interests denkt, kommt ein schwarzer Außenseiter aus dem Volk und der ist deswegen auch für das Volk. Weil der neue Machthaber aus den Niederungen der Gesellschaft kommt, soll der Gegensatz zwischen Staatsgewalt und Leuten plötzlich weg sein, gar nichts mehr bedeuten, weil er ist ja einer von uns. Echte Volksnähe demonstriert ein schwarzer Kandidat einfach dadurch, weil er mit seiner Hautfarbe Abteilungen der amerikanischen Gesellschaft repräsentiert, die ganz besonders wenig zu sagen haben, noch weniger als andere. Und damit steht Obama für die wirkliche nationale Einheit, in die auch die Elenden, die Schwarzen, die Ausgegrenzten endlich als vollwertige Amerikaner einbezogen sind. Er steht für eine wahre Volkseinheit über alle Schranken der Klassenlage und der Hautfarbe hinweg. Das ist schon ein Hammer, das Argument. Das argumentiert nämlich mit der Existenz des Rassismus, mit der Tatsache, dass in diesem Land Rassismus grassiert für die Güte dieses Landes. Und zwar damit, dass man sagt, ja, den gibt es bei uns zwar, aber gerade in der Wahl haben wir doch demonstriert, dass wir in der Lage sind, uns über diese negative Seite, diese Schattenseite unserer Gesellschaft hinwegzusetzen, die keine Rolle spielen zu lassen, uns zusammenzufinden in der Wahl eines neuen Führers, der uns alle repräsentiert. Und es erwartet ja im Übrigen auch kein Mensch, dass der Rassismus jetzt plötzlich ausgestorben ist, bloß weil Obama an der Macht ist. Das behauptet er selber auch gar nicht. Aber die Einheit des Volkes beeinträchtigt er ab sofort nicht mehr, weil er für die Frage, wer regieren darf, keine Rolle mehr spielt. Und damit steht Obama drittens für ein neues Amerika, für ein Volk, das fähig ist, wie sich so einen neuen Führer zu wählen. So ein Volk, so die Botschaft, das bekommt alles hin, was es sich vorgenommen hat. Insofern ist Obama tatsächlich sowas wie der ideale Repräsentant des Ideals der Supermacht Amerika von sich. Das Ideal nämlich, dass es sich bei diesem Land um ein auserwähltes Land handelt, mit dem Recht und dem Auftrag, nicht nur bei sich zu Hause, sondern auf der ganzen Welt zu regieren. Ein Land, das so einzigartig und besonders ist, dass die Völker der Erde sich dieser Vormacht nicht bloß wegen der überlegenen Gewaltmittel Amerikas beugen, sondern wegen des leuchtenden Beispiels, mit dem Amerika ihm vorangeht. Das Ideal der guten Herrschaft wirklich in der Person zum Leben erweckt, und das eben, wie man ja gemerkt hat, nicht nur, das hat nicht nur bei den Amerikanern gezogen, sondern das hat auch bei ganz vielen auswärts gezogen, die sich offenbar auch so etwas Ähnliches bei sich gerne wünschen würden. Ein erstes Fazit. Obama hat gewonnen. Was hat die Wahl also geleistet? Mehrheitlich hat das Wahlvolk sich von dieser Agitationstour beeindrucken und begeistern lassen. Es hat seine Unzufriedenheit in die Entscheidung für einen neuen Führer überführt. Es hat das mit seiner Unzufriedenheit gemacht, was in der Demokratie dafür vorgesehen ist und einzig vorgesehen ist. Es hat sie benutzt, um sie in Zustimmung zu genau der Herrschaft zu übersetzen, die den Leuten die Gründe für diese Unzufriedenheit einbrockt. Und es ist auch kein Wunder, dass Demokraten dies als Leistung ihrer Herrschaftsform feiern, denn das muss man ja auch erstmal hinkriegen. Das ist die erste Abteilung. Aber diese Wahl hat noch mehr gebracht für Amerika. Sie hat nämlich auch die Unzufriedenheit in der politischen Klasse selber zu einem vorläufigen Resultat, zu einem vorläufigen Ergebnis geführt. Und um das zu erklären, muss ich ein bisschen was darüber sagen, warum eigentlich die Macher der Nation in Amerika selbst mit dem Zustand ihrer Nation unzufrieden sind, weil diese Unzufriedenheit hat einen bisschen anderen Charakter als den des normalen Menschen, der unter Arbeitsplatzverlust, Lohnsenkungen, Zwangsräumungen und den sonstigen eigentlich üblichen Arbeitsverhältnissen, fehlender Krankenversicherung und was man immer so liest, den üblichen Lebensverhältnissen halt, unter denen man in Amerika als normaler Mensch so lebt. Change hat ja nicht das Volk bestellt. Es ist ja nicht so gewesen, dass irgendwelche Massen aufgestanden wären und gesagt haben, hier muss es endlich mal anders werden in diesem Land, das passt uns jetzt alles nicht mehr, sondern Change ist von oben auf die Tagesordnung gesetzt worden, von Fraktionen der Macher selber, von Fraktionen der Leute, die im Kongress, sogar im Regierungsapparat, in wichtigen Institutionen und Instanzen des Landes sitzen und die gesagt haben, uns passt der Kurs der Nation so, wie der Bush und seine Konsorten ihn machen, nicht. Und diese Unzufriedenheit, das kann man erstens der Tatsache entnehmen, dass überhaupt dieses Motto Change zum Hauptmotto des Wahlkampfs gemacht worden ist. Das kann man auch daran erkennen, dass ja auch der Kandidat der Republikanischen Partei, McCain, sich diesem Motto angeschlossen hat. Also nicht einfach, was ja ansonsten für eine Konkurrenzpartei üblich wäre, gesagt hätte, nein, nein, der Bush hat alles richtig gemacht. Wir sind die Partei der Regierung. Wir können einen Amtsbonus für uns beanspruchen, weil wir haben ja die Regierungsgewalt erfolgreich 8 Jahre lang gehabt. Also gebt sie uns wieder. Das ist ja das, wie man es üblicherweise kennt. Die Regierungspartei argumentiert mit der Notwendigkeit der Kontinuität. Die Opposition regiert mit der Notwendigkeit des Wachwechsels. So ist es ja in Amerika interessanterweise gar nicht gelaufen, sondern auch McCain hat sich bemüht, erfolglos im Resultat, sich in seinem Wahlkampf ein Stück weit von Bush abzusetzen, sich ebenfalls als jemanden darzustellen, der nicht einfach die Politik seines Vorgängers fortsetzen will. Und daran kann man erkennen, dass offenbar die Unzufriedenheit der Macher in Amerika ein wenig weiter ging und geht, als es die übliche Tour ist bei Wahlkämpfen, dass sie tatsächlich den Kurs Amerikas betrifft. Und diese Unzufriedenheit mit dem Kurs haben die Macher selber übersetzt in die Frage, nutzen wir doch die Wahl dafür, um hier einen neuen Kurs der Nation zu etablieren. Einerseits, klar, hat die Opposition die Stimmung gegen Bush aus Wahlkampfgründen geschürt, aber andererseits hat sich diese Unzufriedenheit gar nicht einfach in Wahlkampf aufgelöst, wie es sonst oft der Fall ist, sondern sie hat sich angesammelt in den Jahren davor und hat sich die Wahl als Gelegenheit gesucht, um sich zu betätigen. Für die Ausfechtung und Entscheidung der Frage, wie viel Change braucht die Nation, wie viel Change verträgt die Nation, hat die herrschende Klasse die Wahl instrumentalisiert. Und das Wahlvolk hat sozusagen den Auftrag bekommen, darüber zu entscheiden, welche der verschiedenen Varianten von Change sie jetzt nun besser finden. Also ein paar Worte dazu, worunter eigentlich die Politikerriegel, die Machthaber, die in allen Institutionen der Politik, worunter die eigentlich leiden. Der nationale Befund heißt, Amerika droht die Beschädigung seines Status als unanfechtbare Supermacht. Und das ist ja ein eigenartiger Befund insofern, als sich Bush ja gerade die Sicherung und Wiederherstellung dieses Status vorgenommen hat. Rausgekommen aus dem, was er dafür unternommen hat, ist allerdings nach dem Urteil der Kritiker der Bush-Politik eher das Gegenteil. Die amerikanische Politik hat Gegensätze aufgerührt, neue Fronten geschaffen und von diesem Ausgangspunkt aus wurde eine negative Bilanz der Bush-Ära gezogen, die sich in mehreren Punkten zusammenfasst, aber so ungefähr folgende zentrale Kritikpunkte hat. Erstens, Bush hat die Nation in falsche, und das heißt nicht gewinnbare, Kriege verwickelt. Zweitens, er hat verbündete Nationen unnötig vor den Kopf gestoßen, sich Gegner geschaffen, wo es kontraproduktiv für amerikanische Interessen war. Überhaupt hat er dafür gesorgt, dass das Image Amerikas auf der Welt so schlecht ist, wie schon seit 50 Jahren nicht. Und last not least, das war der letzte Punkt, der am Schluss dann noch dazugekommen ist, hat die Regierung dann auch noch bei der Bewältigung der Finanzkrise versagt, nötige Kontrollen unterlassen und bei der Krisenbewältigung den Special Interests der Wall Street gedient, statt das Land ökonomisch wieder auf Kurs zu bringen. Dass diese Liste von Mängeln, Versäumnissen der Bush-Politik konstatieren Rückfälle hinter das, was sich Bush selber vorgenommen hat, geht also erstmal von haargenau dem gleichen Maßstab, haargenau der gleichen Zielsetzung der Politik aus, die Bush selber vertritt. Um Misserfolge handelt es sich eben nur von einem überaus hohen Maßstab aus. Eine Nation muss erstmal überhaupt in der Lage sein, freihändig zwei Kriege und mehrere kleinere Kriegsschauplätze anzuzetteln und zu führen, um dann nach ein paar Jahren festzustellen, dass nicht jeder dieser Kriege genauso läuft, wie man sich am Anfang vorgenommen hat. Da muss man schon eine ziemlich feste Vorstellung davon haben, dass eigentlich das eigene Militär vollkommen unüberwindlich ist und es insofern ganz unerklärlich ist, wie es sein kann, dass Kriege nicht sofort gewonnen werden, die man anfängt. Wer Bush vorwirft, dass er verbündete Nationen unnötig vor den Kopf gestoßen hat, der geht wie Bush ganz selbstverständlich davon aus, dass Verbündete dafür da sind, das Gelingen amerikanischer Interessen zu befördern, und kritisiert an Bush, dass er das schlecht gemacht hat, also dass es ihm nicht gelungen ist, die Verbündeten so für die amerikanische Politik einzuspannen, wie er sich doch eigentlich vorgenommen hat und was doch eigentlich der Zweck amerikanischer Politik zu sein hätte. Und wer sich beschwert, dass das Image Amerikas auf der Welt so schlecht ist wie noch nie, der will eins auf jeden Fall nie und nimmer gesagt haben, dass das Image Amerikas auf der Welt vielleicht ein bisschen was damit zu tun hat, was die Amerikaner so anstellen, und ein bisschen was mit den Gegensätzen zu tun hat, die es wirklich zwischen amerikanischen Interessen und den Interessen anderer Nationen gibt. Der geht eigentlich genau wie Bush davon aus, dass die ganze Welt eigentlich lauter gute Gründe hätte, eigentlich nur gute Gründe hätte, Freund und Parteigänger von Amerika zu sein, und dass es einer Verfehlung der Politik von Bush zu verdanken ist, dass jetzt lauter anti-amerikanische Stimmungen anderswo aufkommen, wo sie eigentlich gar nicht aufkommen müssten. Nach allen Seiten hin leugnet diese Kritik irgend so etwas wie objektive Gründe dafür, dass das, was die Amerikaner auf der Welt so anstellen, Widerstände, Gegensätze, feindselige nationale Interessen anderer Staaten aufrührt, und führt sie letztlich zurück auf Verfehlungen im Umgang mit diesen anderen Interessen von dem gleichen Maßstab aus, Amerika führt und die anderen Länder leisten ihre Beiträge aus freien Stücken zur amerikanischen Weltordnung. Und was die Finanzkrise angeht, so sagt der Obama selber eigentlich sehr schön, was er meint, was eigentlich die Finanzkrise sei. Er sagt über die, er beschreibt wortreich in einem seiner Rede die ökonomischen Schäden, die diese Krise jetzt schon angerichtet hat und wahrscheinlich in nächster Zeit auch noch anrichten wird, und sagt: Dies ist nicht das Land, das ich kenne. Es ist nicht das Land, das ich kenne. Es ist nicht eine Zukunft, die ich als Präsident der Vereinigten Staaten akzeptiere. Sowas nennt man in anderen Kreisen Realitätsblindheit. Das ist nicht das Land, das ich kenne. Eine Welt, die von der Stärke unserer Ökonomie abhängig ist, schaut uns zu und wartet darauf, dass Amerika wieder führt. Und das ist das, was wir tun werden. Das ist eine sehr interessante Aussage zur Wirtschaftskrise. Der sagt einfach, nee, das kann eigentlich gar nicht sein, dass Amerikas ökonomische Macht so beschädigt ist, wie sie jetzt beschädigt wird. Und wenn das so ist, dann ist es zwar ein Zustand, den man als Zustand nicht leugnen kann, aber es versteht sich von selbst, dass im Grunde Amerika über alle Potenzen, über alle Mittel, über alle Hebel verfügt, um das Land aus dieser Krise wieder in die Position ökonomischer Einzigartigkeit hineinzuführen, wie sie früher mal gehabt haben. Also auch nach der Seite hin haargenau das gleiche Bild amerikanischer Vorherrschaft auch in ökonomischen Fragen, von dem auch der Bush ausgegangen ist. Der Einsatz der amerikanischen Macht führt nicht zum gewünschten Ergebnis, das ist offenkundig. So wie Bush diese Macht, die Machtmittel der USA eingesetzt hat, geht das anscheinend nicht. Er hat falsche Methoden gewählt und falsche Wege eingeschlagen. Feindschaft gegen Amerika produziert statt Freundschaft gestiftet. Und in diesen Fragen will Obama tatsächlich ein wenig was anders machen.